Einen wunderschönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und wie findet ihr meinen Hut so? Hübsch, oder? Extra schön gemacht für heute. Ja. Muss ich lobend erwähnen, hat meine Tochter extra genäht für heute. Ja. Extra. Ja. 86 auf 52,5 habe ich mir sagen lassen. Das ist das richtige Maß. Ja. Genau, das ist ein Schweißtuch. Ja. Hat man früher gern getragen, wenn man keinen Hut hatte oder sowas, zur Zeit von Jesus, und dann hat man so ein Schweißtuch gehabt. Ja. Sich vorstellen, so der Fischer auf dem Boot, ja, und man hat einen Hut dabei, und dann hat man halt einfach sein Schweißtuch rausgenommen, hat sich da so einen Hut gebastelt, ja, hatte dann einerseits einen Schweißabfänger, ja, und auf der anderen Seite einen kleinen Schutz gegen die Sonne. Schweißtuch. Das war damals das Schweißtuch. Und ein Schweißtuch, wenn man es nicht braucht, hat man es natürlich dann abgenommen, ja, und hat dann sein Schweißtuch irgendwie zusammengerollt oder gefaltet, ja, Schweißtuch. So. Gibt es verschiedene Falttechniken natürlich, ja. Es gibt zum Beispiel die hier. So, so machen und dann Hälfte. Und dann könnte man das zum Beispiel, also ich bin mehr so Falter und Roller, ja, und dann so zusammenrollen. Schweißtuch, Faltroller. Und dann kann man es irgendwo hinlegen. So. Dieses Schweißtuch wird eine große Rolle spielen in der heutigen Predigt. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Und nochmal zu dem Rätsel, das die Silke gemacht hat. Ist ja klar, das waren doch die Frauen, oder? Weiß man, kriegt man schon in der Kinderstunde immer gesagt, es sind die Frauen, die Jesus als erstes gesehen haben. Das stimmt, aber verstanden haben sie es nicht als erstes. Verstanden hat es jemand ganz anderes. Maria Magdalena war die erste, die Jesus gesehen hat, vor den anderen Frauen sogar. Ich werde es nachher noch ein bisschen im Detail noch mal erklären, aber davor, bevor Maria Magdalena Jesus gesehen hat, war Johannes der Erste. Und der war im Grab und das werde ich euch gleich auch beweisen. Ja? Und dann habt ihr heute, auch ihr, die ihr vielleicht schon ganz tief in der Bibel begründet seid, wieder was gelernt. Ich auch. Ich habe es nämlich vorher auch nicht gewusst. Ja? Ich habe es erst beim Erarbeiten des Textes dann selber gemerkt. Man muss wissen, die Bibel ist kein Polizeibericht. Ja? Da waren vier Leute, speziell wenn es um die Auferstehung geht, vier Leute, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und die haben Augenzeugenberichte aufgeschrieben. Das heißt, gesagt, so haben wir es erlebt. Und sie haben alles aufgeschrieben, nach Gutdünken, nach allem, wie sie wissen. Es sind aber keine vier Polizisten gewesen, die gesagt haben, wir müssen erstmal den kompletten Rahmen irgendwie beschreiben und dann müssen wir genaue Augenzeugenberichte, wir haben genau die Engel gezählt, wie viel da waren und so, ja, haben sie nicht gemacht. Und deswegen gibt es manchmal kleine Unterschiede. Einmal waren es zwei Engel, dann war es nur ein Engel. Wie viele Engel waren es jetzt? Waren es jetzt 1,5 Engel? Ja, so würde der Deutsche wieder denken. Ja. Sondern es waren sicherlich zwei Engel. Aber der eine hat halt, ich habe mit einem Engel geredet und fertig. Und so muss man sich das vorstellen, auch bei Johannes. Johannes war jemand, der hatte die anderen drei schon gekannt, die drei Berichte. Und er hatte oftmals dann Sachen doch dazu geschrieben, die ihm nach seiner Meinung noch gefehlt haben. Und deswegen ist der Johannesbericht, ich sag mal, der interessanteste, weil der immer noch so kleine Nuancen mit reinbringt, die bei den anderen noch gefehlt haben. Unter anderem auch diese Geschichte von heute. Ich möchte euch versuchen, mal dieses Ostergeschehen, man sagt in einer Evangelienharmonie, das heißt, man versucht diese vier miteinander zu vereinen, dass man so vielleicht so einen deutschen Polizeibericht hat. Ja? Es gehen nämlich, dass man den Rahmen versteht, es gehen eigentlich vier Frauen zum Grab. Wir haben immer drei irgendwie vor Augen, weil die halt manchmal erwähnt werden. Es sind aber insgesamt vier. Maria Magdalena, Salome, Johanna und die andere Maria, so wird sie beschrieben. Und dann gehen sie zum Grab, früh morgens, so noch relativ dunkel, laufen sie zu dem Grab und dann passiert ein Erdbeben. Es erschüttert die Erde. Sehen das noch nicht. Am Grab selber erscheint ein Engel, jagt die Römer da ein bisschen weg, macht den Grabstein auf und verschwindet dann wieder für kurze Zeit. Und in dem Moment, als die Römer gerade so abhauen oder vielleicht etwas noch zerdeppert auf dem Boden liegen, kommen die vier Frauen um die Ecke. Sehen das Grab offen und denken sich, was ist da passiert? Ja? Sie gucken vielleicht mal kurz rum Und dann macht aber die Maria Magdalena, dreht sofort um und haut wieder ab. Weil die ist so erschüttert und sagt, das muss ich den Jüngern unbedingt sagen, und rennt wieder zurück und erwischt dann später dann eben den Petrus und den Johannes. Die anderen drei Frauen, die bleiben am Grab. Da sind die drei Frauen her, die wir immer wieder vor Augen haben von den anderen, von Matthäus zum Beispiel. Und dann kommen diese zwei Engel im Grab. Und die erzählen ihr dann, mehr weiß ich was. Und die Frauen, die sehen die Engel, die hören auch, was sie sagt, aber sie verstehen es noch nicht. In Matthäus steht zum Beispiel drin, sie gingen etwas verstört vom Grab weg. Die haben das zwar gesehen, waren eigentlich beeindruckt, oh, ich habe einen Engel gesehen, aber was er gesagt hat, muss ich jetzt erstmal noch sortieren. Und während die dann quasi vom Grab weglaufen, kommen Maria, Magdalena, Petrus und Johannes auf einem anderen Weg wohl zu dem Grab. Zuerst der Johannes, dann kommt der Petrus und später Maria Magdalena. Und der Johannes kürzt jetzt natürlich seinen Bericht ein bisschen ab und deswegen fängt er auch ein bisschen komisch an. Wir werden aber gleich merken, dass er doch auf der Ebene von den anderen Evangelien ist. Wir lesen mal den Bericht von Johannes. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Ja, da denkt man, hey, das ist nur eine gewesen, oder? Okay, jetzt geht's aber weiter. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Das ist so ein Abkürzel für Johannes selber. Also der hat das Johannes-Evangelium geschrieben, und dass er sich nicht so einen Mittelpunkt stellt, hat er das immer so beschrieben, also eine Umschreibung. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir, ja, da merkt man, da waren wohl andere dabei, nämlich die anderen drei Frauen, die noch am Grab stehen. Ja, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Jetzt kommt so ein kleines Laufbattle. Sie liefen aber zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein, sieht die Leintücher liegen, ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leintüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstanden müsste. Also die anderen Jünger. Da gingen die Jünger wieder heim. Hier endet jetzt mal unser Text. Ich lese mal kurz noch mal weiter für alle anderen, die es mir immer noch nicht glauben. Ja. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häuptern und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und als erst diese Engelsbegegnung, geht dann raus und dann erscheint ihr wieder Jesus als Gärtner. Ja, und da sieht sie zuerst, und sie war die erste Frau, die Jesus gesehen hat. Und auch, ich hoffe, ihr glaubt mir es jetzt, ja, wer hat es zuerst verstanden? Es war Johannes. Und wenn man das jetzt nochmal so vor Augen hat, da kommt erst dieser Johannes an, also erst Johannes kommt an, der Petrus dann später und Maria Magdalena, die eben Jesus dann als erstes auch später sieht. Warum hat der Johannes das geblickt? Steht ja in Vers 8 so schön da, wenn man das liest. Ja? Da ging auch die andere Jünger hinein, der zuerst am Grab gekommen war, und sah und glaubte. Und das meint wirklich dieses Verstehen, Jesus ist auferstanden. Was war das Geheimnis, dass er das sofort geschnallt hat, ohne dass er den Auferstandenen überhaupt gesehen hat? Ich würde mal sagen, ganz einfach, ja, ganz einfach Ostern feiern. Ganz einfache Erklärung, er hatte den zweiten Blick mit dem Herzen zu sehen. Es gibt interessanterweise in der Bibel immer wieder solche Mysterien, sag ich jetzt mal, kleine Geheimnisse. Jesus sagt es immer wieder mal. Er sagte, wer hören kann, der höre. Und wer sehen kann, der sehe. Was ist das für eine bescheuerte Aussage? Ja? Wenn es nicht was dahinter verborgen wäre. Man kann hören, aber eben nicht verstehen. Man kann sehen, aber es eben nicht wahrnehmen mit dem inneren Auge, mit dem Herzen, dass ich dann wirklich im Tieferen auch verstehe. Ich möchte euch ein bisschen auf die Spur mitnehmen, was macht es aus, dass der Johannes das verstanden hat und der Petrus nicht? Nehmen wir mal die zwei Persönlichkeiten. Wir schauen mal, was sind das für Typen. Da sieht man einmal den Petrus und einmal den Johannes. Und sie laufen los. Schön interessant, der Petrus wird da immer dargestellt als so das Bär. Ja? Johannes war jetzt auch nur kein Kind von Traurigkeit, er gehört ja zu den Donnersöhnen. Ja? Also der auch mal so, der kann auch mal auf den Tisch hauen. Ja? Aber er war natürlich ein bisschen der, wo so liebliche Anteile auch hatte. Die hatte der Petrus wohl komplett gar nicht. Ja? Und der Johannes, der war auch mal so am ein bisschen bei Jesus gekuschelt, ja, oder der hat viele nette Aussagen, wenn man sein Evangelium liest, das ist einfach ein sehr herzensliebliches Evangelium auch. Und obwohl der Petrus eigentlich so der Bär ist, so stelle ich mir zumindest immer vor, ist in diesem Fall Johannes aber schneller. War ja sportlicher, könnte man denken, war der Petrus vielleicht älter, ja, so ich vielleicht oder so, ja, aber war er nicht. Ja. Wahrscheinlich hat den Johannes mehr dazu getrieben. Ja? Der hatte das so auf dem Herzen, der wollte das zuerst wissen. Ich glaube, seine Innigkeit zu Jesus war höher. Und dann ist er da, er ist ja der Erste dann, logischerweise, ja, und er kommt an das Grab, schaut kurz hinein, ich habe da so ein bisschen ein kleines Grab aufgebaut, ja, und schaut so rein und bleibt aber draußen stehen. Guckt nur kurz rein. Und dann geht's los. Denkt, er überlegt, was ist da überhaupt? Er macht sich Gedanken. Und der Petrus, der kommt ein bisschen später. Was macht der? Wie Petrus halt, ja? Rennt rein und schaut sich gleich mal alles ein. Und interessant, ja, Petrus versteht gar nichts. Ja, sogar als Jesus, als die Frauen da kommen, als das alles mehr oder weniger passiert ist, Jesus muss erst auferstanden kommen, dass es der Petrus dann wirklich ausschnallt. Also der war auch nicht viel besser wie Thomas. Ja. Während der Johannes glaubt, als er dann reingeht, nachdem der Petrus da drin ein paar Sachen wohl gesagt hat. Der Petrus war ein Typ, war gehandelt, so kennt man. Wasser, Jesus kommt, ich will drüber, ja. Im Garten Gethsemane, ja, irgendwo da kommt, wird Jesus verhaftet. Was macht Petrus? Zieht sein Schwert und haut dem Tempeldiener erstmal das Ohr ab. Ja. Und Jesus muss dann erstmal gucken, wie er es wieder repariert. Ja, dann muss er wieder das Ohr so dran machen und so und dann ist wieder gut. Also ein Mann, zack, boom, buh, fertig. Johannes, der war schon ein bisschen vorsichtiger. Ja. Als er da mit seinem Bruder Jakobus, als sie da mal nicht so viele tolle Sachen in einer Stadt erlebt haben, dann haben sie Jesus erstmal gefragt. Du Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen, dass dann quasi dass die Stadt blatt ist, sollen wir das machen? Und Jesus hat dann gesagt, nee, lasst mal. Ja, Petrus hätte es wahrscheinlich gleich gemacht. Also er war auch voll Eifer, Petrus wie Johannes. Aber der Johannes hat mal kurz nochmal drüber nachgedacht. Der hat sich innerlich überlegt, was er machen soll. Das heißt, wir haben so zwei verschiedene Charaktereigenschaften. Der eine hat sicherlich eine innigere Beziehung, der andere mehr so eine Haut-drauf-Mentalität. Der eine überlegt nicht viel, der andere denkt mal kurz nach. Und das ist vielleicht der kleine Unterschied, warum der eine mit dem Herzen sehen konnte und der andere nicht. Aber trotzdem, man muss das natürlich dem Petrus zugute halten, jeder von uns, ich sag mal vor allem wir Deutsche, wir hätten erstmal den ersten Blick. Und der erste Blick, das ist immer der, was sehe ich einfach? Er kommt rein und sieht erstmal die Leintücher liegen. Auch der Johannes hat das genauso gedacht. Und dann denkt man, warum ist das jetzt irgendwie seltsam? Ganz klar. Wenn der Leichnam von Jesus gestohlen worden wäre, dann hätten wir schnell, ja, wie jeder Dieb, man kann ja nicht ewig lang rumhängen, ja, hätten sie den Leichnam geschnappt und mitgenommen. Warum sollten sie, und er war ja gut verpackt, also ja, man hat da ja nicht bloß ein bisschen Leintuch drüber, man hat ja, ich glaube, eine gewisse Falltechnik da genauso. Den hätten wir erstmal richtig auspacken müssen. Das wäre viel zu viel Zeit gewesen. Das heißt, wenn in dem Grab das Leintuch noch liegt, dann war was anderes. Man ahnt es. Irgendwas stimmt hier nicht. Und während der Petrus wahrscheinlich dann im Grab schon saß und dann Schweißtuch, liegt da noch irgendwie rum. Da steht dann Johannes vor dem Grab und macht sich schon Gedanken. Leintuch liegt da. Wahrscheinlich sieht aus, als wäre einer aufgestanden. Hat es vielleicht schon den ersten Klick gemacht. Und dann geht er rein, weil der Petrus vielleicht sagt, steht so in der Bibel da drin, hey, guck mal, und da, und schau mal, und da liegt das Schweißtuch. Und dann kommt der Johannes, guckt sich das alles an, ja, habe ich schon vor Augen. Schweißtuch liegt an einem anderen Ort, zusammengefaltet, manchmal steht auch zusammengerollt. Warum ist das das Indiz Nummer eins? Ein Polizist wird natürlich sagen, ganz klar, der Tatort weist Unstimmigkeiten auf, ja, und Kombination, und irgendwie kommt er dann drauf, ja, könnte man sagen. Ein Pfingstler würde sagen, naja, der Johannes, der hatte eine Eingebung vom Heiligen Geist. Ja, der hat sofort gewusst alles und die von Anfang bis zur Schöpfung, hat er alles schon vor Augen gehabt. Ja, kann man euch immer sagen. Ein Katholik würde wahrscheinlich sagen, ja, das erste Relikt, das war das heilige Tuch, der Schweißtuch der Veronika. Ja, und deswegen hat das Tuch, ja, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt, vielleicht die Baptisten, die hätten gesagt, naja, der Johannes, das war der, der später sofort getauft worden ist oder so. Ja. Steht zwar nirgendwo in der Bibel drin, aber wäre zumindest eine gute Argumentationslinie. Ja. Gut, was sagen wir als Landeskirchler? Ja. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Ich würde sagen, es war die Macht der Gewohnheit gesehen mit dem Herzen. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Wer kennt es nicht? Da ist jemand auf einer langen, langen Reise. Vielleicht der Sohn ein Jahr weg in Paraguay zum Beispiel. Ein völlig belangloses Beispiel. Ja. Und dann läuft man so durch die Wohnung und plötzlich sieht man Dinge, die nur er macht. Da liegen die Socken noch im Kinderzimmer oder so. Ja. Oder andere Beispiele, jemand anders ist verreist. Ja. Und dann, er hat wieder seine Brille aufs Glas gelegt. Das sollte man doch nicht machen. Aber er hat es gemacht und jetzt liegt sie halt noch so da, als hätte er seine Kirschen hingelegt. Ja? Oder vielleicht sieht man mal jemand anderes. Manchmal, wenn es dann ein bisschen weitergeht, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist, da sieht man, erkennt ja manchmal Dinge, wo man sofort wieder dran denkt. Ja? Da sieht man jemanden, der so an der Nase zupft. So hat es mein Mann auch immer gemacht. Ja? Und dann, so zucken vielleicht. Ja? Oder 3 Löffel Zucker in den Kaffee, das hat nur der gemacht. Ganz typisch jetzt so Ostern, Familienfest, ja. Engele da und der Opa sind da. Und dann macht der Enkel irgendwie auch so eine Handbewegung. Ha, wie der Opa, ja. So Gewohnheiten, hey, die sind so klar, da brauche ich keinen Polizeibericht. Es ist einfach klar, das macht nur der oder so ähnlich. Anderes Beispiel. Ich bin ja noch aus der Generation, die, stellt euch mal vor, das wäre kein Schweißtuch, sondern ein Bettlaken. Ja. Bettlagen, 2 Meter auf, oder 3 Meter auf 2 Meter, oder wie das sind, ja. Ja, ein bisschen kürzer halt, egal. Ja. Ich habe es nicht abgemessen, aber ich habe eins gemacht. Ich habe mit meiner Oma Bettlagen zusammengelegt, ja, und nicht nur eins, gefühlte 1000, glaube ich. Ja. Und dann läuft es natürlich immer gleich ab, ja. Genau, erstmal, bub, gell, bisschen straff ziehen, ja, und dann geht's los. Ja, also immer zu zweit natürlich, ich müsste auf der anderen Seite jetzt meine Oma vorstellen, ja, und die dann so, und jetzt so, nochmal ziehen, ja,
aber genau die Kanten, gell,
und dann so, und jetzt ganz wichtig, ja, nicht so, sondern so und dann nochmal so. Warum? Weil es genau so in den Schrank passt. Ja? Und dann legt man es auch nicht so in den Schrank, weil wenn du dann da rausziehst, dann ziehst du ja das alles durcheinander, sondern es muss natürlich so gelegt werden, dass wenn ich das Leintuch rausnehme, dann auch nichts irgendwie durcheinander kommt. Stimmt's? Und ich sag euch, wenn du 1000 Leintücher mit deiner Oma zusammengelegt hast, ich hätte aus 2 Millionen Leintücher das Leintuch rausgefunden, was ich mit meiner Oma zusammengelegt habe. Es gab eine Falttechnik. Ja? die genau stimmen musste und so und nicht anders. Ich weiß, jetzt wird es vielleicht ein bisschen spekulativ, eigentlich nicht wirklich. Und zwar, wenn ich jetzt mal sehe, der Johannes, ich habe es vorher kurz erwähnt, der hat sein Evangelium nicht nur irgendwie so runtergeschrieben. Also nicht, dass die anderen das ja gemacht haben, aber die waren mehr so Fakten. Johannes war ja ein bisschen ein feinfühliger Mensch, das heißt, er hatte viele doppeldeutigen Bilder drin, ganz viele Sachen. Also nicht umsonst sind die vielen Bilder, ich bin die Tür und ich bin die Auferstehung und die ganzen Bilder, ich bin der gute Hirte, sind viele Dinge, nicht alle, aber viele sind aus dem Johannesevangelium. Und viele Sachen sind immer so ein bisschen doppelt. Ja? Praktisch was für Mystiker. Das ist jetzt nichts Negatives, es sind Menschen, die einfach so ein bisschen mehr so, ja, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Das heißt, wie in guten Filmen, wo man merkt, der Autor will jetzt nicht nur irgendwie einen netten Film zeigen, sondern er will eine Message noch verbinden damit. Ja? Und so war es sicherlich bei Johannes auch. Und der Johannes, der kommt jetzt eben in das Grab, sieht dieses Schweißtuch und dann macht es bei ihm, hey, das kenne ich. Immer wenn ich mit Jesus unterwegs war, vielleicht auf dem Boot, und er hat sein Schweißtuch runtergenommen, dann hat er das immer wohl so gefaltet. Vielleicht hat er es dann immer gerollt. Und hat so in seine Tasche rein. Vielleicht hat er immer Quatsch gemacht. Hey du. Und jetzt hat er Johannes erkannt. Er hat gesagt, hey, das kenne ich, das Schweißtuch. Ja? So steht da extra drin, wieso erwähnt es Johannes so explizit in seinem Evangelium, dass das Schweißtuch gefaltet, zusammengerollt in einem besonderen Ort lag. Warum sollte er das erwähnen, wenn das keine Rolle spielt? Nur der Johannes. Weil das für ihn wichtig war. Und jetzt könnte man ja sagen, ja Marc, komm wieder runter. Ja? Aber das gibt es ja öfters in der Bibel. Es gibt immer wieder kleine Dinge, wo die Menschen anfangen, plötzlich mit dem Herzen zu sehen. Die erleben das Gleiche. Mach mal Beispiele. Durch Wunder, das sind eigentlich große Schweißtücher, sage ich jetzt mal. Ja? Aber durch ein Wunder, da ist das Volk Israel in der Wüste oder wird herausgeführt aus Ägypten, erleben Wunder über Wunder. Klar, sie leben es halt dann mit. Aber wer glaubt und hält daran fest, dass diesem Gott nichts unmöglich ist? Als sie in das Neue, ins gelobte Land ziehen wollen, sind es nur noch zwei. Josua und Kaleb, die sagen, hey, wir haben doch so viel mit Gott erlebt. Ich vertraue dem, ich glaube diesem Gott, dass wir jetzt auch ins verheißene Land ziehen können. Die Riesen da, wo das sind, die können wir platt machen. Und der Rest? Das war ein nettes Erlebnis, aber verstanden haben sie es nicht wirklich. Hochzeit zu Kanaan. Jesus macht Wasser zu Wein. Die Jünger haben gemerkt, boah, das ist der Messias, dem folge ich jetzt wirklich nach. Und die anderen haben gesoffen. Der Blindgeborene, ein Wunder. Alle drumherum, die in Kanaan haben gesagt, boah, das ist ein Wunder passiert. Die Pharisäer, die haben ja mal nur Vorwürfe gemacht. Ja? Hey, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Gleiche Wunder. Der eine glaubt, der andere nicht. Totenauferweckung vom Lazarus. Maria, Martha, die haben gesagt, boah, du bist der Auferstandene. Du bist Jesus, der Messias. Lazarus ist auferstanden. Und die anderen wollten ihn dafür töten. Ein bisschen andere Dinge durch Prophetien. Das heißt, da spricht jemand ein Wort Gottes aus, das er von Gott bekommt, und das andere trifft ihn im Herzen. Nathanael wird berufen. Und Jesus sagt relativ viel zu ihm und dann hat er so ein bisschen gelangweilt, bis er dann sagt, ich sah dich unterm Feigenbaum. So ein ganz einfaches Wörtchen, so ein kleines Schweißtuch. Ja? Ich sah dich unterm Feigenbaum. Und der Nathanael, wow, das kann nur jemand wissen, der mit Gott verbunden ist. Da war ich allein. Und dann ist er ihm nachgefolgt. Die Frau am Brunnen. 6 Männer hast du und den, wo du daheim hast, ist auch nicht dein Mann. Ey, das ist eigentlich eine Frechheit. Ja? Aber die Frau am Brunnen, das ist der Messias. Und rennt ins Dorf und erzählt es jedem. Wie oft hört man ein Wort von Gott Und beim einen geht es eben rein und beim anderen wieder raus. Ja? Manchen hat er stundenlang gepredigt und dann sind sie abends heimlich noch gekommen und haben gesagt, ey Jesus, kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe es nicht verstanden. Der eine versteht sofort, der andere braucht. Und jetzt eben diese gewohnten Handlungen. Und gerade in dieser Auferstehungszeit passieren ganz oft solche Dinge. Oder nicht oft, aber ein paar Mal. Vor allem im Johannesevangelium. Da ist kurze Zeit später nach dieser, also eigentlich fast die letzte Geschichte, die man kennt bei der Auferstehung, am See Genezareth. Am See Genezareth, da tun sie gerade, also rudern, kommen wieder zurück vom Fischfang, haben nichts gefangen und sind ein bisschen enttäuscht. Und steht 100 Meter noch am Strand, steht so ein Typ und er schreit ihnen entgegen, hey, werft doch nochmal eure Netze zur rechten Seite aus. Und sie so, tolle Idee, Schlaumeier. Ja. Machen es dann aber trotzdem. Und wie sie es so rauswerfen, alle sind wahrscheinlich genervt, außer einer. Der sagt, hä? Irgendwie hat man das schon mal. Ja? Déjà-vu. Wer war's? Johannes. Es ist der Herr. Und daraufhin zieht dann der Petrus sein Obergewand an, der hat es wahrscheinlich ausgehabt, ja, springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Eine gewohnte Handlung. Oder noch besser, Emmaus-Jünger laufen mit Jesus stundenlang nach Emmaus. Und dann bitten sie ihn noch herein und dann reden sie da auch noch ein bisschen. Und wann erkennen sie ihn? Als er das Brot bricht. Wie hat Jesus das Brot gebrochen? Aber egal, wie er es gemacht hat. Sie haben es erkannt an dieser Handlung und dann war er weg. Sie haben ihn sofort erkannt. Eine Gewohnheit, ein inniges Miteinander und sie haben es verstanden. Und ich denke, genau das hat eben auch der Johannes gemerkt. Er kommt rein, sieht das Schweißtuch und denkt sich nur, hey, genau so hat es doch immer Jesus gemacht. Er sah und glaubte. Er konnte deswegen mit dem Herzen sehen, weil er Jesus so innig auch kannt hat. Ich werde jetzt mal ein bisschen persönlich auch. Was hält dich eigentlich ab, an Jesus zu glauben? Oder die größte Herausforderung ist eigentlich das größte Wunder an die Auferstehung. Dass Jesus von den Toten wieder aufersteht, das ist ja was Gewaltiges. Und ich weiß, dass sich viele Christen, obwohl sie eigentlich Jesus nachfolgen, sich trotzdem damit schwer tun. Auch Hauptamtliche, das weiß ich. Die sich einfach damit schwer tun, sich abmühen, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und das ist verständlich. Also seht ihr, ja? Also außer Johannes, die Jünger, erst als Jesus selber da war. Aber ist es das Problem, dass wir es da nicht reinkriegen? Der erste Blick, er ist eben nicht das Ausschlaggebende. Ich sage es mal so, selbst wenn ihr ein Wunder seht, euer Kopf wird euch immer noch irgendwas anderes sagen. Das ist immer so. Ich tue meinen Konfirmanden immer jedes Jahr, wenn es ums Thema Bibel geht, dann sage ich auch, okay, wer glaubt an Wunder? Schon gewaltige Aussagen in der Bibel, wer glaubt an sowas? Kommt so, ja, ich glaube sowas schon und so, ja. Und dann manche, wer glaubt es nicht? Ja, hier auch, ja. Und das dürfen Sie ganz ehrlich sein. Und dann sage ich, okay, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Ja. Ich zeige euch jetzt eine Totenauferweckung und wenn ihr es dann gesehen habt, dann werdet ihr das glauben. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und dann zeige ich Ihnen, es gibt so einen kleinen Videoausschnitt, ja, wie ein Toter auferweckt wird. So kurze Episoden sieht man, wie da einer praktisch nach und nach dann wieder ins Leben zurückkommt. Und dann frage ich, und jetzt, glaubt er? Das war in Afrika. Ja? Das ist ein Fake. Ja? Das ist kein richtiger Film. Ja? Und dann kommen 1000 Erklärungen. Ja? Und, sagst, und deswegen sage ich es mal, seht ihr auch bei den Wundern in der Bibel, das glaubt, selbst wenn ihr eins sehen würdet, euer Kopf ist nicht unbedingt die Erklärung. Auch so prophetische Worte, wie oft hat man das auch mal? Ja, dass man sagt, boah, man trifft was, vielleicht hinter Predigt, und dann sagt man, ah, das war jetzt Zufall, dass der jetzt genau so gesprochen hat, dass es mich ins Herz drauf ist. Das war wahrscheinlich aus Versehen. Das kann man sich ausreden. Oder ich kann sagen, ich nehme das ernst. Ich lasse es an mein Herz ran und dann habe ich mein Schweißtuch. Weil man kann es natürlich auf andere Dinge auch nehmen, wo ich dann sage, hey, da habe ich ein gutes Gefühl, dass ich das tun soll oder auch nicht. So ein Bauchgefühl. Dann nimm es ernst. Manchmal sind so kleine Begebenheiten, Regenbogen, ja, für mich immer so Zeichen Gottes, wo ich sage, oh ja, Herr, du bist da für mich. Ich kann auch sagen, ja, Wasser und Sonne und Konstellation, Physik und so. Ja. Oder ich kann sagen, oh Herr, danke für den Zuspruch. Kann ich das in mein Herz mit reinnehmen? Muss dafür offen sein. Eine innere Stimme, die mich drängt, die mich hält. Und ich sage mal, ein wissenschaftlicher Beweis ist manchmal nicht so gut wie dein Herzensbeweis. Und wir kennen das alle. In der Liebe wird es am deutlichsten. Wenn ihr euch mal euren Partner ausgesucht habt und dann kommen eure Eltern oder die Schwiegereltern, oh ja, ist schwierig, und Kopf. Ja? Und du sagst, mir egal. Ja? Herzensbeweis. Der muss natürlich nicht immer stimmen, muss ich zugeben, speziell in der Liebe. Ja? Aber in der Bibel kann man sich darauf verlassen. Folg ihm, vertraue ihm. Dem, der das Schweißtuch faltet und rollt wie kein anderer. Ich möchte euch jetzt noch mal so ein bisschen einen Schluss machen. Ich hoffe, ihr entscheidet euch für diesen Herzensbeweis. Aber ich weiß, wir haben ja hier theologische Kenner unter uns und deswegen werde ich euch noch eine kleine Spitze, und zwar so ein bisschen die Krone der kleinen Predigt heute. Und zwar ist es ja interessant, dass ja später das ja weitergeht. Jesus erscheint seinen Jüngern nochmal, später nochmal, weil sie sich da versteckt haben. Okay, das ist das eine. Außer der Thomas ist ja dabei. Der ist ja nicht dabei. Und dann ist es ja ein bisschen ärgerlich. Ja, Kopfmann. Und dann kommen sie nochmal. Sind sie wieder zusammen. Und der Jesus kommt wieder durch die geschlossene Tür, steht vor ihnen und spricht dann folgende Dinge zu ihnen. Thomas antwortet und sprach zu ihm, als er erst erscheint, sagt er, oh mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Habt ihr euch noch nie gefragt, warum sagt ihr diesen Satz? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sagen natürlich immer, ja klar, da geht es um uns. Aber warum soll er das vor diesen 12 Jüngern, wahrscheinlich waren noch mehr dabei, warum soll er das sagen? Aus welchem Grund? War ja eigentlich keiner dabei, der sich sagen kann, ja, ich, bei mir war das so. Alle mussten erstmal Jesus erscheinen. Petrus, Jünger, alle. Alle außer einem. Wer war's? Johannes. Der hatte geglaubt, ohne dass er sieht. Vor der Herausforderung stehen wir ja da. Und ich stelle mir die Situation immer so richtig genial vor. Da steht er dann da und sagt, selig sind, die nicht sehen. Ich könnte meinen Hintern drauf verwetten, dass er den Johannes in dem Moment angeguckt hat. Und er hat gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, wie Johannes. Und vielleicht ist das der Punkt, wo du heute sagst, mein Kopf, vielleicht bin ich sogar Polizist, mein Kopf spielt mir immer einen Streich. Aber vielleicht solltest du dir einfach mal sagen, hey, ich lasse das jetzt einfach mal mein Herz ran. Und vielleicht, so wie Jesus dem Johannes zugezwinkert hat, vielleicht zwinkert er dir zu und sagt, glaub, ich bin der Auferstandene. Amen.